Heute bei «Apropos» Lieblingsbücher. Gibt es etwas Schöneres, als in einem guten Buch zu versinken? Mitzuleben, mitzufiebern, mitzuleiden, manchmal auch mitzuheulen. Lieblingsbücher sind wie gute Freunde. Sie sind immer da, man kann immer zu ihnen zurück, man lernt von ihnen. Sie sind wichtig. Und darum haben wir uns bei «Apropos» gedacht, dass wir euch in diesem Sommer Lieblingsbücher von Leuten aus unserer Redaktion vorstellen. Von Leuten mit ausgezeichnetem Geschmack, die gerne lesen und gerne davon erzählen.
Ja, es ist ein dickes Buch. Ich bin per se auch jemand, der immer ein bisschen aufgeschreckt ist von dicken Büchern, aber es liest sich sehr gut.
Du kannst es als Kind schauen oder lesen und du kannst es als Jugendlicher schauen lesen und als Erwachsener schauen lesen. Und jedes Mal liest du es ein bisschen anders. Also ich finde es sehr psychologisch geschrieben, das habe ich als Kind nicht gemerkt. Und zugleich beim Lesen jetzt werden sofort diese Kindheitsgefühle wieder hervorgeholt.
Und «Endling» ist einfach so ein Zufallstreffer gewesen, aber ein Buch, das mich geflasht hat, wie man so sagt.
Heute, in der zweiten Folge von unserem Büchersommer, geht es um eine Liebesgeschichte, die aber noch viel mehr ist als das.
Eine elegante E-Mail. Er hatte sie gehasst. Er hatte sie so sehr gehasst, dass er den schwarzen Amerikaner googelte. Warum sollte sie den Mann mit vollem Namen nennen, wenn sie nicht wollte, dass er ihn googelte? Ein Yale-Dozent. Er wurde wütend, weil sie mit einem Mann zusammen war, der seine Freunde in seinem Blog als Typen bezeichnete. Doch es war das Foto des schwarzen Amerikaners. Er verströmte in einer schäbigen Jeans und mit schwarz gefasster Brille intellektuelle Coolness, dass Obinze den Rest gegeben und ihn veranlasst hatte, eine kalte Antwort zu senden. Danke für die guten Wünsche. War nie glücklicher.
Heute reden wir über «Americana» von der Chimamanda Ngozi Adichie. Ein Roman, wo es um Identitätsfindung geht, um Rassismus, um Entfremdung und um Heimat. Und es ist ein Lieblingsbuch von Annik Hosmann, Contentplanerin, Redaktorin und absolute Marathonleserin. Ich heiße Alex Aregger und das ist eine neue Folge von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Basler und der Berner Zeitung, dem Bund und den anderen Tamedia-Titeln. Hoi Annik.
Hoi Alex.
Ich habe dich nicht nur so angekündigt, ich habe auch ein Beispiel dafür. Ich habe die Tage nämlich einen Post von dir gesehen mit einem Bücherstapel und ich habe gedacht, okay, vielleicht nehmen sie sich das so für die nächsten 2 Jahre vor. Aber nein, du hast das alles im 2. Quartal gelesen. Ich meine es ernst, wie machst du das?
Ich werde das immer wieder gefragt und ich glaube, es sind 2 Sachen mega wichtig. Es geht um Zeit haben und um Zeit nehmen. Zeit haben hat viel damit zu tun mit der Lebensrealität. Ich bin jemand, der kein Kind hat. Das heisst, mein Tag hat durch wegfallende Care-Arbeit einfach mehr Stunden, die ich zum Beispiel zum Lesen nutzen kann. Und das andere ist sich Zeit nehmen. Also ich lese sehr viel, aber ich schaue zum Beispiel fast nichts. Also ich schaue ganz wenig auf Netflix und auf Amazon oder so. Und das ist nicht, weil ich das schlecht finde oder ich Leute abwerte, die das machen, sondern ich habe für mich gemerkt, mir tut es besser, um in einem Buch zu lesen, als etwas zu schauen. Ich bin extrem ungeduldig, ich bin beim Handy, ich dadle und mich erdet es mehr. Und ich glaube, es hat viel mit einer Gewohnheit oder mit einer Alltagsroutine zu tun. Also ich habe immer ein Buch dabei, wenn ich noch muss warten. Manchmal lese ich nur 5 Seiten. Und ich glaube, das Lesen ist auch wie ein Muskel, den man trainieren kann. Also ich merke, in Zeiten, wo ich weniger lese, habe ich auch mehr Mühe, um wieder reinkommen und um Konzentration zu finden. Und darum ja, ist das, glaube ich, etwas, wo man schon auch schneller wird und glaube auch besser wird. Ich finde aber mega wichtig und darum bin ich immer so hin und her gerissen, pause ich das ja oder nein. Ich finde, es ist mega wichtig zu sagen, dass Lesen kein Marathon ist. Also es sollte sein, es sollte vor allem kein Wettbewerb sein. Und ich persönlich finde, es ist einfach mega fest egal, was man liest. Also ob man Romantasy liest oder ob man Klassiker liest oder ob man Dünns liest oder ob man etwas Dickes liest, es ist egal. Und ich würde zum Beispiel von mir auch nicht unbedingt sagen, ich bin eine belesene Person im klassischen Sinn. Ich lese recht querbeet. Ich habe viele Klassiker nicht gelesen. Gewisse Sachen interessieren mich, gewisse Sachen interessieren mich nicht. Und darum, ja, ich finde, Lesen sollte irgendwie einen bereichern, auf welche Art auch immer.
Darum bin ich auch sehr gespannt, was du mitbringst heute. Sind denn das alles eher neuere Bücher, die du liest? Oder wie wählst du deine nächste Lektüre aus?
Hey, mega intuitiv. Manchmal sehe ich etwas und ich hoffe, ich habe so einen ungelesenen Bücherstapel. Dann gehe ich so in meine eigene kleine Bibliothek, und das ist wirklich grösser, als es ist. Manchmal fange ich etwas an zu lesen und merke so nach 10 Seiten, hast du überhaupt nicht mehr Mut, du legst es weg und nimmst es 3 Monate später wieder vor. Ich bin jemand, der viel über Bücher liest, in Newsletter, in Medien. Manchmal, und das ist natürlich dann so zwecks oder so auf Berufswegen, sieht man manchmal auch Verlagsvorschauen, dann sieht man, was auch kommt, was einen persönlich interessiert. Ich versuche aber jetzt zum Beispiel, oder ich möchte mega gerne diesen Sommer ein bisschen mehr Jane Austen lesen, weil das ist wirklich so eine Klassiklücke, die mir fehlt, also wo ich so etwas gelesen habe, was mich einfach mega interessiert, weil ich finde, es ist bis heute mega prägend.
Und was ich schon gesehen habe, du liest viele Autorinnen, die aus irgendeinem Grund sehr interessant sind, zum Beispiel auch die Autorin, die wir heute darüber reden. Es ist Chimamanda Ngozi Adichie. Von ihr stammt das Buch, das du heute vorstellst. Wer ist sie?
Chimamanda Ngozi Adichie ist eine nigerianische Autorin, sie ist eine Denkerin, eine Rednerin, sie ist 48, sie lebt zwischen den USA und Nigeria und sie hat angefangen, interessanterweise Medizin zu studieren, hat dann abgebrochen und ist in die USA gegangen und hat sich eher mit Kultur oder später mit Literatur auseinandergesetzt, auch an der Uni. Ihr erstes Buch ist 2003 erschienen und hat «Purple Hibiscus» geheissen. Und «Americana», das ich heute mitgebracht habe, ist ihr drittes Buch von 2013. Ihr letztes Buch ist letztes Jahr erschienen, «Dream Count». Also sie hat zwischen «Americana» und «Dream Count» 12 Jahre eigentlich keinen Roman veröffentlicht. Sie hat Essays geschrieben, sie hat Kurzgeschichten geschrieben. Sie hat zum Beispiel «Notes on Grief» geschrieben, das ist ein kurzer Essay. Sie hat innerhalb von 9 Monaten beide ihre Eltern verloren und hat zum Beispiel auch das letzte Buch ihrer Mutter gewidmet. «We Should All Be Feminists» war schon ein Essay, der sehr erfolgreich war. Da können wir sicher nachher noch darauf sprechen.
Damit man schon ein bisschen spürt, wo sie sich bewegt, sie verknüpft ja auch zwei Strömungen, wo, so glaube ich zumindest, man das eher selten erlebt oder sieht oder liest, Feminismus und Postkolonialismus. Wie genau macht sie das? Was möchte sie erreichen?
Also ich glaube, sie war sicher eine der Ersten, die es so gemacht hat, wirklich so in einem popkulturellen und so in einem breiten Kontext. Ich glaube, es gibt Autorinnen, die sich sehr fest mit dem auseinandersetzen. Wäre, glaube ich, noch ein anderes Thema, also was so feministische Literatur betrifft. Aber sie ist jemand, der sich sehr früh mit dem angefangen hat, auseinandersetzen. Sie, auch mit ihrer Familiengeschichte, sie ist in Nigeria aufgewachsen. Ihr zweites Buch zum Beispiel, «Have a Yellow Sun», spielt zum Beispiel während dem Biafra-Krieg, das ist der nigerianische Bürgerkrieg, wo zwischen 1967 und 1970 tobt. Und ihre Eltern sie und ihre Großeltern waren von dem direkt betroffen gewesen. Also es ist etwas, was sie selber erlebt hat. Nachher ist auch in Nigeria die Rolle von der Frau ganz eine andere, schwierige. Und sie ist jemand, wo das kombiniert hat in ihrem fiktionalen Schreiben. Sie hat aber auch oft Essays geschrieben. Also sie ist sehr eine politische Autorin.
Und sogar Beyoncé hat sie sozusagen zitiert, oder?
Genau. Der Essay, den ich vorher erwähnt habe, «We Should All Be Feminists», war ursprünglich mal ein TED-Talk, 2012.
Für alle, die nicht wissen, was das ist, was ist ein TED-Talk?
Ein TED-Talk ist so ein Kurzvortrag, könnte man glaube ich sagen. Und sie ist mit dem viral gegangen. Also sie hat dort darüber geredet, dass wir alle Feministinnen sollten sein, was eigentlich Feminismus ist. Und ich finde es spannend, sie ist auch immer wieder auf das angesprochen worden. Und sie hat irgendwann gesagt, dass Feminismus sei ihre Art zum Träumen und es ging sich darum vorzustellen, wie die Welt anders könnte sein.
And I would like today to ask that we begin to dream about and plan for a different world, a fairer world. A world of happier men and happier women who are truer to themselves. And this is how to start. We must raise our daughters differently. We must also raise our sons differently.
Und ich finde auch gerade, dass «We Should All Be Feminists» hat auch so ein Momentum getroffen. Und ja, Beyoncé hat den Auszug aus dem gesamplet.
Feminist, a person who believes in the social, political and economic equality of the sexes. You wake
up. Dior hat den Spruch auf ein T-Shirt gedruckt. Kann man so und so sehen, und das selbstverständlich. Aber sie ist wirklich so in dieser Popkultur angekommen.
Und damit zu «Americana», der Roman, den du heute mitgebracht hast, in 3 Sätzen. Worum geht es?
Das Buch erzählt die Geschichte von Ifemelu und vom Obinze, die beide in Nigeria aufwachsen, sich als Jugendliche kennenlernen und dann anfangs Unizeit eine Beziehung eingehen, die dann relativ schnell zu einer Fernbeziehung wird, weil Ifemelu in die USA geht und der Obinze nach England. Und man beobachtet ihre beiden Leben, wie sie manchmal parallel und manchmal zusammen verlaufen. Und man verfolgt auch ihre Liebesgeschichte und man verfolgt eben noch ganz, ganz viel mehr.
Komm, lass uns in deine Liebesgeschichte eintauchen.
Als Obinze ihre E-Mails las, saß er auf dem Rücksitz seines Range Rovers im stehenden Verkehr von Lagos. Sein Jackett lag auf der Lehne des Vordersitzes. Ein bettelndes Kind mit rostfarbenem Haar drückte das Gesicht ans Fenster neben ihm. Ein Händler hielt bunte CDs ans andere Fenster. Im Radio liefen leise die Nachrichten in Pidgin auf Vesobia FM und auf allen Seiten herrschte die Düsternis drohenden Regens. Er starrte reglos auf sein Blackberry. Zuerst überflog er die E-Mail und wünschte instinktiv, dass sie länger wäre. Dekje, Kedu, hoffe, alles ist in bester Ordnung mit Arbeit und Familie. Ray Nudo sagt, dass sie dich vor einer Weile getroffen hat und du jetzt ein Kind hast. Stolzer Papa, gratuliere. Ich habe vor kurzem beschlossen, nach Nigeria zurückzugehen. Sollte in einer Woche in Lagos sein. Würde gern in Verbindung bleiben. Mach's gut. Ifemelu. Er las sie langsam noch einmal und verspürte das Bedürfnis, irgendetwas zu glätten. Seine Hose, seinen kahlgeschorenen Kopf. Sie nannte ihn Decke. In ihrer letzten E-Mail, ein paar Tage vor seiner Hochzeit geschickt, hatte sie ihn Obinze genannt, sich für ihr jahrelanges Schweigen entschuldigt, ihm mit fröhlichen Sätzen Glück gewünscht und den schwarzen Amerikaner erwähnt, mit dem sie zusammenlebte. Eine elegante E-Mail. Er hatte sie gehasst. Er hatte sie so sehr gehasst, dass er den schwarzen Amerikaner googelte. Warum sollte sie den Mann mit vollem Namen nennen, wenn sie nicht wollte, dass er ihn googelte? Ein Yale-Dozent. Er wurde wütend, weil sie mit einem Mann zusammen war, der seine Freunde in seinem Blog als Typen bezeichnete. Doch es war das Foto des schwarzen Amerikaners. Er verströmte in einer schäbigen Jeans und mit schwarz gefasster Brille intellektuelle Coolness, das Obinze den Rest gegeben und ihn veranlasst hatte, eine kalte Antwort zu senden. Danke für die guten Wünsche, war nie glücklicher. Er hoffte, sie würde etwas Spöttisches erwidern. Es sei so gar nicht ähnlich, dass sie in ihrer E-Mail kein bisschen scharfzüngig gewesen war. Aber sie antwortete nicht. Und als er nach seinen Flitterwochen in Marokko noch einmal mailte und schrieb, dass er gerne in Verbindung bleiben und hin und wieder mit ihr telefonieren würde, reagierte sie nicht.
Wer hören wir da und wo befindet er sich gerade?
Wir hören hier der Obinze. Er ist nach vielen Jahren in England zurück in Lagos, also in Nigeria, und lebt sein Leben dort. Und nachdem er sehr lange keinen Kontakt hatte mit der Ifemelu, hört er sie jetzt wieder.
Die Ifemelu und der Obinze, die sind schon mal ein Paar gewesen. Warum haben sie sich getrennt? Ich glaube, da müssen wir ein bisschen zurückgehen, oder?
Genau, aber sie waren ein Paar gewesen. Es ist jetzt schwierig, ich will auch nicht viel spoilern. Sie hatte die Fanbeziehung gehabt. Ifemelu ist mit einem Stipendium in die USA gegangen, hat dort studieren und ist aber sehr schnell von sehr, sehr grossen Geldsorgen geplagt worden und macht dann nachher einen Job, wo sie sich so fest dafür schämt, dass sie eigentlich aus dem Nichts raus, zumindest für Obinze, den Kontakt mit ihm abbricht und den sehr, sehr lange abbrochen lässt.
Also sie geht in die USA, er ist auf England, das haben wir jetzt schon gehört. Aber sie sind beide zu diesem Zeitpunkt nicht mehr in Nigeria. Warum sind sie überhaupt ins Ausland gegangen? Was hat sie von Nigeria weggebracht?
Sie sind beide so in Akademiker-Mittelschichtsfamilien aufgewachsen und das ist auch etwas mega Spannendes, was ich an diesem Buch so toll gefunden habe. Man geht in ein Land und in eine Kultur, die ich überhaupt nicht kenne, man lernt extrem viel darüber. Also dort, wo es spielt in den 90er Jahren, es ist eine Militärdiktatur und sehr viele junge Leute, inklusive die zwei, sind einfach aufgrund der politischen und wirtschaftlichen Verhältnisse mega unzufrieden. Also es ist nicht per se prekäre migrantische Fluchtgeschichte aufgrund von Armut, sondern sie merken einfach, hey, die Zukunft hier wird schlechter und wir wollen eigentlich mehr. Und aus dem heraus, um mehr Chancen für ihre Zukunft zu haben, gehen sie eigentlich. Kommt dazu, dass Korruption zunimmt, das ist gerade auch in der Familie von der Ifemelu, später auch beim Obinze, auch immer wieder ein Thema, wie abhängig man ist von der Oberschicht.
Streiks waren jetzt an der Tagesordnung. In den Zeitungen listeten die Dozenten ihre Nöte auf. Die Vereinbarungen, die in den Staub getreten wurden, von Regierungsbeamten, deren Kinder im Ausland studierten. Die Universitäten waren leer. In den Seminarräumen herrschte Stille. Die Studenten hofften auf kurze Streiks, weil sie nicht hoffen konnten, dass gar keine Streiks stattfanden. Alle sprachen davon, ins Ausland zu gehen. Sogar Emenike war nach England gegangen. Niemand wusste, wie er es geschafft hatte, ein Visum zu bekommen. »Hat er es nicht einmal dir erzählt?«, fragte Ifemelu Obinze. Und Obinze sagte, »Du weißt doch, wie Emenike ist.« Ray Nudo, die einen Cousin in Amerika hatte, beantragte ein Visum, das jedoch in der Botschaft von einem schwarzen Amerikaner abgelehnt wurde, der laut ihrer Aussage eine Erkältung hatte und sich mehr dafür interessierte, seine Nase zu putzen, als sich ihre Unterlagen anzusehen. Schwester Ibinabo begann freitags eine Mahnwache für ein Visumwunder für Studenten zu halten. Es war eine Ansammlung junger Leute, die alle einen Umschlag mit einem Visumantrag in der Hand hielten, auf den Schwester Ibinabo eine segnende Hand legte. Ein Mädchen, die bereits im letzten Jahr an der Universität von Ife studierte, bekam beim ersten Versuch ein Visum für Amerika und legte in der Kirche tränenreich und aufgeregt ein Zeugnis ab. Auch wenn ich in Amerika wieder von vorn anfangen muss, weiß ich wenigstens, wann ich meinen Abschluss machen werde.
Ifemelu und Obinze verlassen also Nigeria, sie gehen in die USA respektive Großbritannien. Was machen sie dort?
Ifemelu fährt nachher an der Uni, eben wie gesagt, an. Ist dann so mit Nebenjobs, schlägt sie sich durch, wird dann nachher Nanny bei einer reichen weißen Familie und lernt dort nachher ihren neuen Freund kennen, einen reichen weißen Amerikaner, und der vermittelt ihr einen Job, also so einen richtigen Bürojob, und durch das bekommt sie Green Card. Sie fährt dann später auch noch einen Blog an, was schreiben, der sehr erfolgreich wird. Und das wird dann auch noch so eine Einnahme. Also sie hat so von außen, wenn man es so hört, so ein bisschen den American Dream. Auf den ersten Blick muss man wirklich mit grossen Ausrufezeichen sagen an dieser Stelle. Und beim Obinze ist es so, dass sein Visa-Gesuch abgelehnt wird. Er entscheidet sich dann, auch dort, ich will nicht zu viel vorwegnehmen, er entscheidet sich dann, auf England zu gehen und ist aber dann eigentlich illegal in England. Er fährt dann an als Reinigungskraft, er tut sich dann auch einen anderen Namen zu, der weniger ausländisch, in Anführungszeichen, tönt. Er nennt sich dann Vincent und schlägt sich so mit Gelegenheitsjob durch, aber eigentlich immer untergetaucht und am Rand des Systems.
Also die Geschichte steht auch so ein bisschen für das Leiden von der illegalen Immigration?
Ja, und sie steht sicher von der illegalen Immigration, von der Migration, und vor allem steht sie auch dafür, wie schwarze Menschen in anderen Ländern wahrgenommen werden. Obwohl, ich meine, England hat lange Nigeria kolonialisiert, hat einen sehr grossen Einfluss gehabt. Und in den USA, wo also es eigentlich sehr viele AfroamerikanerInnen hat, merkt zum Beispiel Ifemelu, dass sie eigentlich nicht dazugehört. Weil sie ist eine afrikanische schwarze Frau, was ein riesen Unterschied ist. Und es gibt eine Stelle, wo sie das mega schön sagt. Sie sagt nämlich, sie sei aus einem Land gekommen, also Nigeria, wo Rasse, also das ist ein direktes Zitat, wo Rasse keine Bedeutung hat. Und sie sei sich nie als Schwarze vorgekommen. Und sie sei eigentlich erst zur Schwarzen geworden, als sie in den USA war. Und das ist auch ein grosses Thema. Also zum Beispiel das Thema Haar, das ja auf den ersten Blick mega oberflächlich ist, kommt immer wieder vor. Es gibt viele Szenen auch so in so Salons, weil sie plötzlich so merkt, in den USA glätten sich alle schwarzen Frauen ihre Haare, man dreht sie nicht traditionell. Und es ist viel die Frage von Zugehörigkeit, wo gehöre ich dazu und wo gehöre ich eben nicht dazu.
Das Thema Identitätsfindung.
Genau, und vor allem auch die Ifemelu und der Charakter von der Ifemelu reflektiert auch mehr über das Thema, ist dem, ganz anders als der Obinze, aber auch mehr ausgesetzt. Und Ifemelu fährt sich nachher auch vertieft und intellektuell mit dem auseinandersetzen, indem sie nämlich einen Blog gründet, den sie «Race Teens» nennt. Und der Untertitel ist «Oder ein paar Beobachtungen über schwarze Amerikanerinnen, früher als das N-Wort bekannt, von einer nicht-amerikanischen Schwarzen». Und der Name «Race Teens» ist angelehnt an «Juneteenth». Und «Juneteenth» ist der US-Viertag am 19. Juni zum Gedenken an das Ende der Sklaverei in den USA. Und die Blogbeiträge, die kann man auch immer wieder lesen. Man kann es auch als Kommentar lesen zu der damaligen Situation in den USA. Es ist sehr, sehr politisch. Eben der Obama kommt viel vor, weil es dort angesiedelt ist. Eben das Thema Haar kommt viel vor. Das Thema, wo gehöre ich dazu? Das Thema Alltagsrassismus. Es gibt auch sehr viele Szenen, die die Femelu schildert, wo sie so in Upper-Class-Uni-Situationen ist und sie wie so merkt, eigentlich gehöre ich dazu, aber ich gehöre eigentlich nicht dazu.
Ihr erster Beitrag war eine besser interpunktierte Version der E-Mail, die sie Van Bui geschrieben hatte. Sie bezeichnete Kurt als der heiße, weiße Ex. Ein paar Stunden später kontrollierte sie die Blogstatistik. 9 Personen hatten den Beitrag gelesen. Panisch nahm sie ihn aus dem Netz. Am nächsten Tag stellte sie ihn wieder ein, modifiziert und redigiert und mit einem Schluss versehen, an den sie sich noch immer wortwörtlich erinnerte. Jetzt, am Esstisch des französisch-amerikanischen Paars, zitierte sie den Schluss, während die haitianische Dichterin die Arme verschränkte und sie anstarrte. Die einfachste Lösung für das Rassenproblem in Amerika? Liebe. Nicht Freundschaft, nicht die sichere, oberflächliche Liebe, die zum Ziel hat, dass es beide Partner bequem haben, sondern die wahre, tiefe, romantische Liebe, die dir den Kopf verdreht und dich auswringt und dich durch die Nase der geliebten Person atmen lässt. Und weil diese wahre, tiefe, romantische Liebe so selten ist und weil die amerikanische Gesellschaft so eingerichtet ist, dass sie sich zwischen schwarzen und weißen Amerikanern noch seltener ereignet, wird das Rassenproblem in Amerika nie gelöst werden. Oh, was für eine wunderbare Geschichte, sagte die französische Gastgeberin, die Hand dramatisch auf die Brust gelegt, und sah sich am Tisch um, als würde sie nach einer Reaktion Ausschau halten. Aber alle schwiegen, den Blick abgewandt und verunsichert.
Du hast eben gesagt, Yves Melo schreibt die Blogs. Sie fängt das an zu verarbeiten, diese Blogs. Wofür stehen die Blogs?
Also sie sind sicher ein Abbild vom damaligen Klima in den USA, das sicher auch immer noch durchaus zeitgenössisch sind. Eben, das Buch ist über 10 Jahre alt, ich finde, es ist aber recht gut gealtert. Und die Blogs stehen halt auch für ihre Machtlosigkeit und für ihre Ohnmacht. Und zu merken, ich habe eben, von außen habe ich so den American Dream und ich habe es geschafft und ich habe irgendwie den Boyfriend, sie hat dann später einen afroamerikanischen Freund, der Yale-Professor ist, und sie merkt aber, ich gehöre nie dazu. Also ich kann machen, was ich will, aber ich bin immer die Außenstehende, und so aus dem Frust raus und wie tief verwurzelt der Alltagsrassismus ist und dass sie einfach nichts machen kann.
Wie fest erkennst du in diesen Blogs, die sie hier schreibt, ich meine, es ist eine fiktive Geschichte, um es mal klarstellen, aber wie fest erkennst du auch so ein bisschen Chimamanda Ngozi Adichie dort drin? Also steckt dort auch ein bisschen von ihrer persönlichen Erfahrung drin?
Also ich meine, was man kann sagen, ist, sie selber, also die Autorin, ist mit 19 in die USA gegangen. Es ist sicher ein Teil von ihren Erfahrungen in diesem Buch. Ich würde sicher nicht sagen, dass es autofiktional ist. Gleichzeitig, ich meine, man muss auch immer sagen, Autorinnen schöpfen immer einen Teil aus gewissen Erfahrungen. Und wie gesagt, sie hat auch im Have a Yellow Sun von ihrer Familiengeschichte hat sie dort Sachen einfließen lassen. Von dem her kommt sie dort sicher vor. Und was sicher typisch ist, ist bei diesem Buch, für sie als Autorin und auch als Denkerin und als Rednerin, sie ist jemand, der extrem politisch ist. Sie ist jemand, der Haltung hat, sie ist jemand, der sehr klare Haltung hat, der das auf politischen Podien irgendwie sagt. Das war auch schon auf Bühnen mit Michelle Obama oder mit Angela Merkel. Also sie hat sehr klare Haltung, was Politik und Rassismus und Feminismus und Gleichstellungsthemen betrifft.
Zurück zu den Yves Melo und dem Obinze in dieser Geschichte. Wann kreuzen sich ihre Wege wieder?
Nach, eben, wie gesagt, vielen Jahren wieder in Lagos. Sie kehren beide zurück, sie erfahren voneinander oder sie erfahren über Bekannte, dass sie beide wieder zurück sind. Und sie treffen dann auch wieder aufeinander. Und ich glaube aber dort, so viel können wir glaube ich, nicht verraten, einfach ausser, dass sie wieder aufeinander treffen, muss man den Schluss vom Buch lesen. Und ja, es ist ein dickes Buch. Ich bin per se auch jemand, der immer ein bisschen abgeschreckt ist von dicken Büchern, aber es liest sich sehr gut.
Als sie von zu Hause weggegangen war, hatten nur die wohlhabenden Handys und alle Nummern begannen mit 090 und Mädchen wollten mit 090 Männern ausgehen. Jetzt hatte ihre Friseuse ein Handy. Der Kochbananenverkäufer, der vor seinem schwarzen Grill stand, hatte ein Handy. Früher hatte sie alle Bushaltestellen und Seitenstraßen gekannt und den kryptischen Code der Schaffner und die Körpersprache der Straßenhändler verstanden. Jetzt musste sie sich anstrengen, das Unausgesprochene zu begreifen. Seit wann waren die Ladenbesitzer so höflich? Hatten die Gebäude in Lagos schon immer diese Patina des Verfalls? Seit wann war die Stadt voller Menschen, die so schnell um etwas baten und von kostenlosen Dingen so fasziniert waren? Amerikaner, sagte Reynudo oft zu ihr. Du siehst alles mit amerikanischen Augen. Aber das Problem ist, dass du noch nicht einmal eine richtige Amerikaner bist. Wenn du wenigstens einen amerikanischen Akzent hättest, würden wir deine Klagen tolerieren.
Aber man merkt, in diesem Buch «Amerikaner» steckt recht viel drin. Identitätsfindung, Thema Rassismus, Thema Liebesbeziehung führen. Was ist aus deiner Sicht so die zentrale Message, die du mitgenommen hast aus diesem Buch? Oder die vielleicht auch zum Denken angeregt hat?
Also es ist so ein vielschichtiges und ein feministisches Buch, würde ich wirklich auch sagen. Ich finde, es zeigt extrem eindrücklich, dass eben, sie sind eigentlich aus so einer Mittelschicht in Nigeria, verhältnismäßig zu anderen geht es ihnen wie noch gut. Und aber wie willkürlich, dass es nachher sein kann, wo im Leben her führt. Auch die ganze Visa-Diskussion, wer bekommt das Visa und wer nicht, wer darf neu sein und wer nicht. Und wer bekommt welche Chancen und nicht. Eben, Yves Melo bekommt ein Uni-Stipendium, ganz, ganz viele andere bekommen es nicht. Es gibt ganz viele andere Figuren, die wir nicht darüber geredet haben. Also so die Lebenswege und wie unfair, sage ich gleich mal, dass es kann sein und wie willkürlich dass es kann sein. Und ich finde aber gleichzeitig, wenn man kann, auch das ist eine Frage von Privilegien, um seine eigene Stimme zu brauchen, wenn man die Energie hat und irgendwie der Space, so wie es die Yves Melo macht, das kann man ein Blog sein, es muss nicht sein, es gibt ganz viele Situationen, wo sie es zum Beispiel auch direkt anspricht. Und etwas, was ich recht spannend finde, wo ich jetzt in der Vorbereitung auch nochmal darüber gelesen habe oder mir Gedanken darüber gemacht habe, es ist eine Liebesgeschichte und gleichzeitig hat eine Liebesgeschichte ja immer so etwas Abwertendes. Also es ist so, ist es denn wirklich so ernsthaft und kann man es so ernst nehmen und so? Da sind wir wieder so ein bisschen, was ich eingangs gesagt habe, was liest man und was liest man nicht und was ist so cool und was ist irgendwie intellektuell und was ist eher so ein bisschen, redet man nicht so gerne drüber. Und wo das Buch rauskam, 2013, Chimamanda Ngozi Adichie, war sie auf einem Podium gewesen, und der Moderator hat dort gesagt, ja, es sei so für ihn die nigerianische Version vom Winde verweht gewesen. Und
ich habe gerne die Reaktion
gesehen. Genau. Sie hat einfach gesagt, relativ trocken, ich hoffe, es ist mehr. Und der Guardian hat sie dann auf diese Situation angesprochen und sie hat wie dort so gesagt, ja, wenn Männer über das schreiben, über genau das Gleiche, dann ist es irgendwie ein politischer Kommentar zu menschlichen Beziehungen. Und wenn Frauen darüber schreiben, ist es einfach nur eine Liebesbeziehung, obwohl sie ja so viel mehr in die Geschichte hineinschreiben wollten und wo sie irgendwie dieser Vorstellung zum einen entgegenwirken und auf der anderen Seite sagt sie so, ja, aber ich will auch diese Liebesgeschichte erzählen, um über andere Geschichten und andere Realitäten und andere Themen zu reden. Und ja, vielleicht ist es am Ende eine Liebesgeschichte. Und ist es dann so schlecht? Und ich finde, so diesen Gedanken habe ich irgendwie sehr bereichernd und wichtig auch gefunden.
Mhm. Wo liest sich das Buch besonders gut?
Ich habe es zum ersten Mal auf so einer sehr, sehr kleinen Insel vor Sizilien gelesen, mit Liebeskummer. Aber ich finde, das Buch liest sich echt wirklich immer und überall gut im Sommer oder auch in anderen Jahreszeiten.
Danke, Annick. Hast du uns vorgestellt und hast dich nochmal reingegeben.
Danke dir, Alex.
Das war die zweite Folge von unserem Büchersommer. Wenn ihr die erste Folge mit Nora Zucker noch nicht gehört habt, dann empfehle ich euch sehr, die auch noch zu hören. Ihr findet sie im Podcast-Feed oder verlinkt in den Shownotes. Die nächste Folge die kommt dann am nächsten Freitag. Produziert hat die Folge Jackie Wechsler. Ich wünsche euch gutes Lesen und ein schönes Wochenende. Ciao zusammen.